Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Demmer. Schönen guten Tag. Rund 3 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie kehrt in Nordrhein-Westfalen fast wieder Normalität ein. Zahlreiche Regeln werden heute aufgehoben. Was wir aus der Pandemie gelernt haben, darüber spreche ich mit dem Leiter des Kölner Gesundheitsamtes zu Beginn dieser Sendung. Wir stellen Ihnen Doreen Dehnstedt vor. Die ehemalige Kriminalkommissarin ist heute zur Justizministerin in Thüringen vereidigt worden. Das Besondere, sie ist die erste schwarze Ministerin im Osten. Außerdem blicken wir nach Dortmund. Dort kampieren und protestieren verschiedene Initiativen seit dem vergangenen Wochenende in der Innenstadt. Sie setzen sich gegen die Diskriminierung von Obdachlosen ein. Auch dazu mehr jetzt bei Deutschland heute. Lockdown, Isolation. Lockdown, Isolationspflicht, FFP2-Masken, PCR-Tests, mRNA-Impfstoffe. Alles Begriffe, von denen wir vor 3 Jahren vermutlich selten was gehört haben. Zumindest hatten sie keinen Einfluss auf unseren Alltag. 3 Jahre lang leben wir nun schon mit Corona. Das Infektionsgeschehen hat sich glücklicherweise abgeschwächt. Wegen der Impfungen und der vielen Corona-Infektionen sei der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung sehr hoch. Das haben Experten attestiert und deshalb reagieren nun auch die Landesregierungen und passen die Corona-Regeln erneut an. Es ist ein radikaler Schritt in der bisherigen Corona-Politik. Über die neuen Regelungen möchte ich jetzt mit dem Kölner Leiter des Gesundheitsamtes sprechen. Herr Niesen, atmen Sie heute ohne Maske auf oder bereiten Ihnen die veränderten Corona-Maßnahmen Kopfschmerzen?
Naja, erstmal ist, glaube ich, eine Erleichterung festzustellen, dass wir die Masken dann anziehen, wenn wir sie aus unserer Sicht brauchen. Das heißt, wenn man selber angesteckt ist oder aber auch, wenn man merkt, vor einem sitzt in der U-Bahn jemand, der hustet und schnieft, dann ist es sicherlich gut, sich dann weiter mit Masken zu schützen. Andererseits, glaube ich, haben wir jetzt so viel, wie Sie eben gesagt haben, auch gelernt an neuen Begrifflichkeiten, neuen Erlebnissen, dass wir jetzt erstmal aufatmen können. Die Corona-Lage ist ja zurzeit mit einer Inzidenz von deutlich unter 100 und auch im Corona-Abwassermonitor deutlich rückläufig, sodass wir also erstmal mit Erleichterung heute den 1. Februar erleben.
Sie sind ja auch ein Teil des Expertengremiums der Bundesregierung geworden. In vielen Bundesländern ändern sich diese Woche die Corona-Regeln. Warum hat man es nie geschafft, einheitliche Regeln für alle Bundesländer zu finden?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns auch dazu gebracht hat, im Expertinnenrat der Bundesregierung immer darauf hinzuweisen, liebe Leute, entscheidet aber bitte möglichst einheitlich. Das hat zu Beginn der Pandemie, als der Druck in Lockdown besonders hoch war, auch oft besser geklappt. Aber je schwächer doch der Infektionsdruck, die Krankheitsschwere waren, umso mehr hat dann auch die Einheitlichkeit der Entscheidungen nachgelassen. Das haben wir sehr bedauert, wenn das parteipolitisch eben ausgenutzt worden sind. Man kann keinem erklären, der von Bayern nach Baden-Württemberg oder Hessen fährt, warum man dann die Maske ab- oder anziehen soll. Das Gleiche gilt für den internationalen Zugverkehr oder Flugverkehr. Das sind nur ein paar Beispiele. Generell, wenn ich das gerade noch sagen darf, ist es so, dass wir mit dem Team Vorsicht gut gefahren sind. Also das merkt man an den Inzidenzzahlen, auch an den Sterberaten, wo wir international eben gut dastehen.
Die Änderung der Corona-Regeln hat natürlich Folgen für den Alltag in der Bevölkerung, aber auch für Sie als Institution. Ich erinnere mich daran, wie die Gesundheitsämter überhaupt nicht mehr hinterhergekommen sind in puncto Corona-Meldungen und Verordnungen von Quarantäne. Und schuld war natürlich auch damals die technische Ausstattung. Da wurden teilweise noch Faxe geschickt und alles handschriftlich erfasst. Was können Sie rückblickend sagen? Was funktioniert heute besser als in den vergangenen 3 Jahren?
Also wir haben viel gelernt, wir haben Krise erstmal gelernt und dann auch versuchen, vor die Lage zu kommen. Dafür war einerseits eine technische Aufrüstung erforderlich, dass wir mit neuen Softwares auch vom Robert-Koch-Institut da eben besser melden und schneller melden können und nicht mehr alles mit Hand oder per Fax weitergeben müssen. Das ist optimiert worden, da hat sich die Bundesregierung auch über 550 Millionen Euro in die Hand genommen und das jetzt übers Land verteilt. Das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wir personell auch besser aufgestellt sind. Wir haben bis 2026 5.000 neue Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst in allen 378 Gesundheitsämtern in Deutschland bekommen. Das tut dann auch gut. Wir können also etwas sorgenfreier in die Zukunft blicken. Wir wissen aber nicht, was kommt, und von daher ist es gut, eben immer alert zu sein, und auch für die Zukunft ist wichtig, üben, üben. Wir haben jetzt 3 Jahre lang nicht nur geübt, sondern richtig Krise gehabt und gemacht, und ich denke mir auch ganz gut unter dem Strich geschafft. Für die Zukunft darf man sich jetzt nicht nur zurücklehnen, sondern wir müssen gucken, wenn wieder ein neues Virus aus China oder anderswoher kommt, dass wir entsprechend dann auch aufgestellt sind und entsprechend reagieren können wieder.
Ja, wir wollen es nicht herbeibeschwören. Was wäre bei einer neuen Pandemie? Würde der Ablauf besser klappen?
Also wir haben gelernt, eben schneller zu sein, und das ist jetzt erstmal mit dem mehr Personal und der besseren technischen Ausstattung gewährleistet. Nichtsdestotrotz haben wir in der Krise auch von der Bundeswehr, von RKI mit ihren Scouts oder Medis für ÖGDs, also Studierende, die vom Bundesgesundheitsminister übers Land eingestellt wurden, vieles schnell gemacht. Dieses Reservepersonal muss auch wieder dann da sein können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Forderung auch, länderübergreifend, kommunenübergreifend sich zu helfen, indem man dann mit einer Taskforce vom Land dann auch mal vor Ort anderen hilft und umgekehrt. Also wir haben einiges auf den Weg gebracht und können etwas beruhigter in die Zukunft blicken. Aber wir wissen eben nicht, was kommt. Nur die Aufstellung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist für die Zukunft besser als jetzt vor der Corona-Pandemie in 3 Jahren.
Zahlreiche Corona-Regeln fallen ab heute in Nordrhein-Westfalen weg. Was wir aus der Pandemie gelernt haben, darüber sprach ich mit Johannes Niesen, dem Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Köln. Vielen Dank. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Fünfundvierzig Jahre ist sie alt, Hauptkommissarin und Mitglied der Grünen, Doreen Dehnstedt. Heute Morgen wurde sie in Thüringen vereidigt und ist nun die neue Thüringer Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Sie ist die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Geboren wurde Doreen Dehnstedt in Saalfeld, zog dann mit der Familie nach Erfurt. In Dresden studierte sie Bauingenieurswesen und das alleinerziehend mit einer Tochter. Als ihr Sohn dann geboren wurde, merkte sie, dass die Arbeitszeiten einer Bauleiterin nicht wirklich gut zu kleinen Kindern passen. Und so orientierte sie sich um und begann die Ausbildung bei der Polizei. Das sind nur ein paar besondere Punkte in Doreen Dehnstedts Lebenslauf. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war heute Morgen bei ihrer Vereidigung dabei und stellt sie Ihnen nun noch ein bisschen ausführlicher vor.
Doreen Dehnstedt, ich schwöre es. Ich gratuliere Ihnen und auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Freistaates Thüringen.
Um kurz nach 9 ist Doreen Dehnstedt vereidigte Justizministerin. Gratulationen, Blumensträuße. Die Hand des AfD-Abgeordneten schüttelt sie nicht, auch wenn er ein ehemaliger Polizeikollege ist.
Herzlichen Glückwunsch, ich darf wieder drücken.
Draußen vor dem Plenarsaal dann die ersten Interviews.
Es ist immer toll, eine Urkunde zu bekommen, und so eine ganz tolle, besondere Urkunde war natürlich jetzt, wenn man aus dem Beamtentum kommt, ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes. Meine Planung hat jetzt jemand anders übernommen von meinen Tagesabläufen. Das ist schon mal was Neues, das ist schon erstmal eine Umstellung.
Am Tag ihrer Nominierung vor 3 Wochen stand die Polizistin Dehnstedt noch recht wortkarg vor der Presse.
Ja, ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe, habe aber auch allergrößten Respekt.
Doreen Dehnstedt ist erst 1,5 Jahre Mitglied bei den Grünen, aber schon länger dort engagiert. Ist Vorsitzende des Erfurter Stadtverbandes. Ihre Parteifreunde haben sie vor 1 Jahr auch zur Wahl des Bundespräsidenten in die Bundesversammlung entsandt.
War toll. Ich hatte mich dann da kurz vorgestellt, wer ich bin. Ich bin das Gegenteil von dem, was die Thüringer AfD nach Berlin schickt.
Also weiblich, eher links, grün und schwarz. Eine Eigenschaft, die ihr im Migrationsministerium helfen wird, denkt sie.
Auch wenn ich mit Betroffenen rede, die müssen mir das nicht groß erklären, ich weiß, wovon die reden. Ich erkenne auch das Problem, was wahrscheinlich einem Weißen schwerfallen würde, dass das ein Problem ist. Dann sage ich, ja, verstehe ich. Ich weiß, was du meinst. Du hast gerade viel um die Ohren, du hast ein kleines Kind neu bekommen, du willst jetzt nicht mit dem Polizeibeamten ausdiskutieren, wo du herkommst oder deinen Aufenthaltstitel, obwohl du Deutsche bist, möchtest du jetzt nicht vorzeigen. Das sind halt lauter so Fettnäpfchen, wo man sagt, ja, im Grunde ist es nicht schlimm gewesen, die Frage, aber es ist wieder so ein Nadelstich, und nach 100 Nadelstichen ist es halt auch nicht mehr witzig auf derselben Stelle.
Dehnstedt ist Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Migration ist den Grünen besonders wichtig. In Justizkreisen macht man sich Sorgen, dass die Probleme der Justiz zu kurz kommen könnten. Zumal Dehnstedt auch keine Juristin, sondern Polizeihauptkommissarin und Verwaltungswirtin ist.
Also politisch am Grenzen ist ja das Landesamt für Migration, wobei ich immer gerne jetzt noch mal betonen möchte, dass Justiz und Verbraucherschutz natürlich nicht nachstehen. Und es wird alles auf einer Ebene behandelt.
Dehnstedt ist in Erfurt aufgewachsen. Im Kindergarten sei sie noch schüchtern gewesen, erzählt sie, bis ein Mädchen auf sie zugekommen sei.
Das war die erste, die gesagt hat, sie hat kein Problem, also das auch irgendwie offen angesprochen hat, ey, du siehst ja anders aus, aber das finde ich cool, komm, lass uns Freunde sein. Wo ich dann dachte, okay, das ist neu.
In ihrer Kindheit kannte sie niemanden, der so aussah wie sie. Keine Friseurin wusste, wie sie mit ihren Haaren umgehen sollte, also trug sie die Haare lange kurz. Auf der Straße hätten sich die wenigen Schwarzen in Erfurt gegenseitig gegrüßt. Ihre politische Orientierung links der Mitte sei durch die Hautfarbe quasi vorbestimmt gewesen.
Ja, die Rechten haben mich nicht so richtig mitspielen lassen. Deswegen habe ich mich dann für die andere Seite entscheiden müssen. Hab da aber auch ganz tolle Leute kennengelernt, muss ich auch zugeben. Ich würde auch sagen, dass das gerade in den 90ern, gerade als Teenager, nicht mit wirklich so einer tiefen, verwurzelten politischen Meinung wirklich verbunden war, sondern eher von so einem fehlenden Zugehörigkeitsgefühl.
Auch bei der Polizei war sie eine Ausnahme, die einzige schwarze Beamtin in Thüringen. Und nun die erste schwarze Ministerin im Osten.
Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich notwendig ist, das jetzt genau zu benennen und nicht davor zu erschrecken, dass man in irgendeine Ecke gestellt wird, sondern dass wir einfach unaufgeregt die Möglichkeit haben, über Rassismus zu debattieren. Deswegen finde ich es gut, dass man diese schwarze Ministerin noch mal besonders betont. Es ist jetzt auch tatsächlich für mich gar nicht so eine große Sache, aber gerade von marginalisierten Gruppen wird sowas eben wahrgenommen und als positiv empfunden, dass man dort Repräsentanz erfährt.
Doreen Dehnstedt weiß sich Respekt zu verschaffen, hat Leichtathletik, Handball, Rugby, Langstreckenläufe, Kickboxen betrieben, besitzt Oberarme, die Respekt einflößen, hat bis zur Berufung als Ministerin Hundehalter trainiert.
Genau so ist fein. Du guckst, wo du hinläufst, nicht auf den Hund. Sehr schön, prima macht er das, ganz toll, kannst loben. Und
wofür braucht ein Hund eigentlich eine Schule, damit er sich benimmt?
Damit er lernt, wie er am besten mit seinen Menschen kommuniziert. Grundsätzlich haben die Hunde das immer alles sehr gut drauf. Meistens müssen wir den Menschen noch mal ein bisschen was erklären.
Humor und Sportlichkeit wird sie brauchen. In einer Amtszeit, die nur gut anderthalb Jahre dauern wird.
Das heißt, ich habe keine 100 Tage Zeit. Normalerweise hat man ja die 100 Tage. Bei mir wird es ein Sprintstart.
Und für den Sprintstart wünschen wir viel Erfolg. Ein Porträt war das über Doreen Dehnstedt, seit heute die erste schwarze Ministerin in Thüringen. Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtete. Metallspitzen in Böden, Bänke mit Armlehnen in der Mitte, Zäune unter Brücken. Defensive Architektur nennt man sowas auch. So wird von vornherein unterbunden, dass Personen sich länger als notwendig dort aufhalten. Auch in Deutschland lässt man sich vieles einfallen, um Obdachlose zu vertreiben. Da werden Bahnhöfe in Endlosschleife mit klassischer Musik beschallt, Parkflächen nachts mit Wasser besprenkelt oder aber wie in Dortmund vergangenen Herbst geschehen, ein privater Sicherheitsdienst beauftragt. Dieser sollte die obdachlosen Menschen nachts aus den Haus- und Geschäftseingängen der Innenstadt vertreiben. Eine Gruppe Dortmunder war von dieser Aktion so entsetzt, dass eine Bürgerinitiative entstand, die in dieser Woche ein Protestcamp mitten in der Innenstadt errichtete. Gegen die Diskriminierung und Verdrängung von Wohnungslosen. Vivien Leue hat das Protestcamp besucht.
Dortmund, Innenstadt. Nahe der belebten Fußgängerzone mit den großen Filialen bekannter Mode-, Sport- und Buchhändler haben soziale Initiativen ein Zeltlager aufgebaut.
Ich bin Patrick von der Initiative Schlafen statt Strafen. Wir sind hier bei dem Protestcamp gegen die Diskriminierung von Obdachlosen.
Gut 10 kleinere und 3 größere Zelte stehen seit Samstag auf diesem Platz, noch bis zum kommenden Wochenende. Bei Wind und nasskaltem Wetter schlafen hier bis zu 30 Menschen pro Nacht, Aktivisten wie Obdachlose. Die Bürgerinitiative Schlafen Strafen statt Strafen möchte damit auf die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam machen.
Es werden Menschen vertrieben aus den Innenstädten, dürfen hier nicht bleiben. Die werden dann von Sicherheitskräften, von Ordnungsamt, Polizei, wie Dreck behandelt, auf Deutsch gesagt.
Schätzungen zufolge leben 500 bis 600 Menschen in Dortmund auf der Straße. Für sie stellt die Stadt zwar Notschlafplätze zur Verfügung, aber es seien zu wenige und die Zustände dort inakzeptabel, sagt die Sozialarbeiterin Jennifer Sass, die das Zeltcamp mit initiiert hat.
Ich bin schon seit 3 Jahren in der Wohnungslosenhilfe aktiv und die Menschen sind ziemlich verzweifelt, was die Unterbringung angeht.
Als der Cityring Dortmund, eine Gemeinschaft aus Handelstreibenden und Unternehmern der Innenstadt, im vergangenen Herbst einen privaten Sicherheitsdienst beauftragte, um Hauseingänge nachts freizuhalten.
Da haben wir gedacht, das ist hier nicht richtig, wenn gleichzeitig keine angebrachte Notunterbringung stattfindet.
Man möchte das Problem nicht sehen, aber das Problem ist halt da.
Der 23-jährige Patrick war selbst eine Zeit lang obdachlos und weiß, wie schwer es ist, nachts zur Ruhe zu kommen. Auch Uwe, 57 Jahre alt, lebte lange auf der Straße. Wohnungslose zu vertreiben, sei unmenschlich, sagt er.
Ungerecht bis zum Letzten. Nichts mit Nächstenliebe oder sonst was, nein. In meinen Augen haben die da keine Gefühle oder sonst wie irgendwas. Ne? Wir sind Dreck.
Die da. Dazu zählt Uwe wohl auch den Vorsitzenden des Cityrings, Tobias Heidmann. Wenige Straßenecken entfernt sitzt er im Büro seiner Galerie und erklärt, wie es zum Einsatz des privaten Sicherheitsdienstes kam.
Wir haben den Wachdienst organisiert, weil es halt viele Zuschriften, Anfragen gab von Familien, die in der Innenstadt wohnen, von Ärzten, Rechtsanwälten, Gewerbetreibenden, die gesagt haben, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, dann möchten wir nicht durch Erbrochenes, durch Spritzen gehen. Wir möchten nicht, dass dort gedealt wird. Das ist halt kein idealer Zustand.
Es sei nicht darum gegangen, Obdachlose zu vertreiben. Heidmann fühlt sich hier missverstanden.
Wir sind in allen Gesprächsrunden dabei. Wir vom Cityring spenden auch viel. Ich spende privat viel für Obdachloseninitiativen. Also dass man uns dann als so sozial kalt darstellt, ist eher schwierig.
Der beauftragte Sicherheitsdienst sei auch nur wenige Wochen im Einsatz gewesen. Es habe sich schnell rumgesprochen, dass die Innenstadt kein guter Drogenkonsumplatz sei, sagt Heidmann. Das akute Problem habe sich erledigt.
Das Problem der Obdachlosigkeit bleibt dadurch natürlich bestehen.
Um hier voranzukommen, brauche es mehr Wohnungen für sozial bedürftige Menschen. Damit formuliert Heidmann ein zentrales Ziel auch der Obdachloseninitiativen.
Langfristig fordern wir halt eine Notunterbringung, die vielleicht andere Standards erfüllt.
Das nächste wäre dann auf jeden Fall bezahlbarer Wohnraum und nicht dieser profitgeile Wohnungsmarkt, der halt existiert.
Wir haben so viel Leerstand, es sind so viele Sachen da, aber das kriegen sie einfach noch nicht auf die Reihe.
Sie alle sehen hier, ähnlich wie der Cityring, die Stadt in der Verantwortung. Die erwidert, sie tue schon viel.
Alle die, die sagen, gibt ja hier und da so eine Stimme, uns seien die Menschen egal, die sagen deswegen bewusst die Unwahrheit.
So der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal. Neben den Notunterkünften gäbe es soziale Beratungsstellen und Projekte zur dauerhaften Unterbringung von Wohnungslosen. Klar sei aber auch, laut Stadtverordnung dürfe man nicht überall campieren oder übernachten. Es sei also völlig legitim, wenn das Ordnungsamt oder Sicherheitskräfte die Menschen aufforderten, zu gehen.
Denn wir halten es nicht für akzeptabel, dass trotz der ganzen Angebote von Hilfesystemen jeder aussuchen kann, wo er schläft.
So dreht sich die Diskussion in Dortmund im Kreis. Die Stadt fühlt sich beim Thema Obdachlosigkeit gut aufgestellt, Anwohner und Handelstreibende mit den Herausforderungen alleingelassen und die Wohnungslosen selbst nicht wahrgenommen.
Und das ist ein totales Problem im gesellschaftlichen Umgang mit Obdachlosigkeit, weil es sind halt Menschen und die brauchen nicht nur Essen oder Sachen, die müssen auch wirklich eingebunden werden in die Gesellschaft, weil die Exklusion spielt eine sehr große Rolle auch dabei, dass die Menschen aus ihrer Situation nicht rauskommen.
Sagt Jennifer Sass. Das Camp habe hier in den wenigen Tagen allerdings schon viel bewirkt. Es schaffe Aufmerksamkeit für Menschen, die sonst häufig unbeachtet bleiben.
Aktivisten campen diese Woche mit Obdachlosen in Dortmund. Vivian Leuer hat sich das Protestcamp angesehen.